Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. So steht geschrieben im zweiten Buch Samuel im 12. Kapitel. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts, als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde und bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hittiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch deine Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, da ist doch längst Gras drüber gewachsen. Warum die Sache nochmal aufwärmen? So denken wir manchmal. Aber ist das immer richtig? Hat sich ein Mitchrist verrannt und sich in einer Sünde eingerichtet? Was machen wir? Ist uns bewusst, dass er in sein Verderben läuft? Gott will Mitchristen zu ihm schicken, damit er sich besinnt und gerettet wird. Heute erfahren wir, wie er das bei David getan hat. Gott geht Sündern nach, greift den Fall auf, deckt die Schuld auf, hebt die Last auf. Gott geht Sündern nach und greift den Fall auf. David ist König und das schon seit Jahren. Scheinbar waren die Zeiten vorbei, wo er sich selbst Gefahren aussetzen musste. Als junger Mann hat er mit Goliath gekämpft. Unter Saul wurde er Heerführer. Dann floh er um sein Leben. Als König schließlich musste er Kriege führen. Jetzt ging es ihm scheinbar so gut, dass er zu Hause bleiben konnte, wenn seine Leute in den Krieg zogen. Das war sicher kein Verbrechen, zeigt aber, wie gut es David ging. Er konnte es sich leisten, mitten am Tag auf dem Bett zu liegen. Als er dann auf der Terrasse seines Hauses umherging, fiel sein Blick auf eine Frau im Hof unter ihm. Sie wusch sich gerade. David gefiel die Frau und er ließ sie kommen. Die Frau wurde schwanger. Da ließ David sich etwas einfallen, damit die Sache nicht herauskam. Wie hätte er dagestanden, wenn er, der von Gott gesalbte König, nun als einer dasteht, der sich gegen Gott versündigt hatte, Gottes Gebot mit Füßen getreten, Ehebruch mit der Frau eines seiner Offiziere getrieben hätte. David sorgte dafür, dass der Mann in der Schlacht ums Leben kam. Und dann heiratete er die Frau. Nun konnte das Kind zur Welt kommen. Noch einmal gut gegangen, mochte David denken. Dann aber geschieht, womit David nicht gerechnet hatte. Gott schaltet sich ein, er schickt den Propheten Nathan zu David. Der erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen und einem armen Mann. David kann sich gut hineinversetzen. Der Arme hatte sich vielleicht Jahre das Geld für ein Schäfchen vom Mund abgespart. Nun aber war der Tag da, dass er das Schaf kaufen konnte. Und wenn es groß wäre, würde es er von ihm Milch und Wolle haben. Was für eine Freude. Liebevoll zieht er das Tier auf, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Da nun kommt der Reiche, holte das Tier, steckt es in den Kochtopf, weil er seinem Besuch etwas vorsetzen will. Noch ahnt David nicht, worüber Nathan mit ihm sprechen will. Aber was Nathan da beschreibt, rückt Davids Verhalten ins Licht. Und wie leicht gleicht es auch uns. Es geht uns gut. Dies und das sticht uns vielleicht ins Auge, und wir meinen, das müssten wir haben. Gewiss ist es nicht ganz in Ordnung, dass ich dabei die Versicherung übers Ohr haue, das Finanzamt täusche, dem Bekannten etwas vormache, im Betrieb etwas mitgehen lasse, vielleicht auch ein Auge auf einen anderen Mann, eine andere Frau werfe. Vielleicht schlägt uns das zunächst aufs Gewissen, dann aber wird alles geregelt, und keiner hat etwas gemerkt. Alles ist gut gegangen. Wir haken die Sache ab und gehen zur Tagesordnung über. Aber Gott ist das nicht entgangen. Gut, wenn er uns damit nicht in Ruhe lässt. Gott geht Sündern nach, greift den Fall auf, deckt die Schuld auf. David ist außer sich vor Zorn. So etwas darf es bei ihm nicht geben. So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Er will sofort einschreiten. Er braucht nur noch den Namen. Gut, dass er es erfahren hat. Ähnlich reagieren doch auch wir, wenn uns irgend so eine Schorkerei wieder mal zu Ohren kommt. Hätten wir etwas zu sagen, dann würden wir korrupte Politiker davonjagen, Bankern auf die Finger hauen, Gehälter bei Managern kürzen, und Kinderschänder für immer wegschließen. Oder im Kleinen, wie kann man nur seine Frau sitzen lassen, die Kinder so verwöhnen oder umgekehrt so hart anfassen, das Äußere so verschandeln, den Garten so verwildern lassen, viel Geld für Luxus hinauswerfen. Wenn wir etwas zu sagen hätten, da würde etwas unternommen. In einer Hinsicht haben wir sogar recht. Es wird tatsächlich oft verantwortungslos mit Geld umgegangen, ohne Rücksicht auf andere und die Verantwortung, die man hat, gehandelt oder sexuell zügellos gelebt. Das alles schreit zum Himmel. Aber sind wir die Leute, die sich darüber entrüsten müssten? Schauen wir doch selbst in den Spiegel. Nathan jedenfalls holt den König auf den Boden der Tatsachen zurück. Ein einziger Satz macht seine schöne Entrüstung zunichte. Du bist der Mann. Da wird David nicht schlecht gestaunt haben. Wieso ich? Nathan erklärt es ihm. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Wieso musste David eigentlich Uriah die Frau wegnehmen und diesen schließlich umbringen? David glich durchaus dem reichen Mann im Gleichnis, nur dass es ihm nicht aufgefallen war. Er hatte ein ganz anderes Bild von sich. Von Gott war er zum König gesalbt. Hielt er sich Er hielt sich an Gott und Gottesdienst, sah im Land nach Recht und Ordnung, setzte sich ein für Gott und das Volk. Die Sache mit Bathseba und Uria, die hatte er abgehakt. Das war nun mal passiert. Aber hat er es zumindest so geregelt, dass Frau und Kind versorgt sind. Da steckt ihm Gott ein Licht auf. Es kommt nicht auf das Bild an, das wir uns machen. Es kommt auf die Tatsachen an, die geschehen sind. Auf die verweist Nathan den König. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? David hat Gottes Wort missachtet. Das war der Kern von allem. Als er die Frau des Offiziers zu sich kommen ließ, übertrat er das sechste Gebot. Und statt das Verhältnis zu beenden und umzukehren, wollte er das Unrecht einfach nur vertuschen. Als er den Uria umbringen ließ, übertrat er das fünfte Gebot. Anstatt sich zu besinnen, nahm er die Frau zu sich und erweckte den Anschein, als ob er sich rührend um die Kriegerwitwe kümmerte. Das zeigte sein Handeln. Und das ging schon Wochen, ja Monate. Was war es dann noch wert, dass er inzwischen vielleicht auch richtig gemacht hatte? Der Hebräerbrief sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und neben hartnäckig festgehaltener Sünde kann der lebendige Glaube nicht bestehen. Glaube ist doch im Kern nichts anderes als das kindliche Vertrauen zu Gott, dem er alles verdankt und auf dessen Wort hin erlebt. Aber das Vertrauen geht doch zugrunde, wenn einmal einer spürt, dass er immer auf Kriegsfuß mit Gott lebt, dass er gegen Gott gehandelt hat und trotzdem nicht umkehren will. Aber noch mehr. Jede festgehaltene Sünde zieht die nächste nach sich, wie Jakobus sagt. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Auf dieser Abwärtsspirale hin zu Tod und Verdammnis befand sich David. Was er dem Reichen im Gleichnis zugedacht hatte, würde ihn nun ereilen, Tod und ewiges Verderben. Schon zu Lebzeiten würde David sich umsehen, in seiner Familie wird das Schwert wüten, weil er das Schwert gegen Uria erhoben hat durch das Hand der Ammoniter. David wird erleben, wie sein Sohn seine Frauen an sich nimmt, weil er die Frau des Uria genommen hatte. Nein, Gott lässt sich nicht verspotten. Auch wir sollen uns nicht täuschen. Es kommt nicht darauf an, was für ein Bild wir oder die Leute von uns haben, sondern Gott. Es ist die Frage, sind wir nach einem Fehltritt umgekehrt oder haben wir uns darin eingerichtet? Gott lässt sich nicht täuschen von frommer Fassade. Was wir als Glauben ansehen, ist das wirklich lebendiges Vertrauen oder bloß ein Fürwahrhalten? Lebendiges Vertrauen zeigt sich auch in der Tat. Bloßes Fürwahrhalten wird uns nicht retten. Jakobus warnt, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wollen wir mit Gott leben, dann können wir nicht in der Sünde weiterleben wollen. Dann müssen wir, wo wir versagt haben, zu Gott kommen, unser Versagen bekennen, Vergebung erbitten und einen Neuanfang suchen. Gott schaut in unser Herz, wohl wenn er da ehrliche Reue findet. Gott geht Sündern nach, greift den Fall auf, deckt die Schuld auf und hebt die Last auf. Aber geht das so ohne weiteres, was Nathan hier sagt? So hat der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Müsste David nicht erstmal lange Zeit erstmal etwas beweisen, etwas nach Gutes tun, öffentliches Schuldbekenntnis, vom Amt zurücktreten, ehe er Vergebung bekommen kann? Aber nichts dergleichen. Das Blatt hat sich tatsächlich mit einem Schlag gewendet. Nathan gibt Gottes Entscheidung bekannt. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Das Unrecht ist wohl geschehen, aber Gott hat die Schuld abgenommen. Tod und Verdammnis drohen nicht mehr. Wie kann das sein? Gott ist doch heilig und gerecht und danach verwirkt ein Sünder doch sein Leben. Hinter diesem Freispruch steckt Unglaubliches. Wohl hört Gott niemals auf, Sünde und Unrecht zu hassen und zu strafen. Zugleich ist aber sein Herz voller Liebe zu den Sündern, die ihn beleidigt und herausgefordert haben. Gott ist die Liebe, schreibt Johannes. Schon dem Mose hatte er sich so offenbart, als barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der tausende Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Deshalb hat Gott einen Weg gefunden, wie er die Sünde strafen und den Sünder schonen kann. Sein eigener Gottessohn sprang in die Bresche. Darin ist er erschienen, die Liebe Gottes zu unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Denn Christus wurde das Opferlamm, das die Sündenschuld der ganzen Welt auf sich nahm und büßte. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Damit ist Gottes Gerechtigkeit Genüge getan und die Sünderwelt gerettet. Christus ist um unsere Sünde willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Deshalb schenkt Gott Sündern Vergebung, ohne damit die Schuld zu verharmlosen und die Strafe unter den Tisch fallen zu lassen. Das Vergehen ist wirklich geahndet. Der heilige Gottessohn hat dafür am Kreuz gehangen, verstoßen vom Vater und ist jämmerlich gestorben. Aber damit ist die Schuld wirklich gesühnt. Nun herrscht Friede zwischen Himmel und Erde. Durch die Vergebung treten wir ein in Gottes Frieden, wenn wir sie im Glauben annehmen. Nun können wir uns freuen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Leben und Sterben sind wir geborgen in Gottes Liebe. Das ist die Wahrheit, darüber dürfen wir uns freuen. Aber wie passt dazu, was Nathan am Schluss sagt? Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Trägt Gott doch noch etwas nach? Hat er doch nur halbherzig vergeben? Gewiss nicht. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn Gott Sünde vergibt, dann ist sie vergeben. Die Schuld ist ausgelöscht, sagt er doch. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Nein, nach dem Wort der Vergebung steht nichts mehr zwischen Gott und David, nichts mehr zwischen Gott und uns. Und doch kündigt Gott so etwas an. Aber weil du die Feinde des Herrn zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Das ist ein Achtungszeichen für David in seinem ganzen weiteren Leben und für alle, die von der Tat Davids wissen. Gott hasst die Sünde, lasst euch warnen. David damals und wir heute. Wenn die Sünde sich wieder an Davids Herz regt, dann erinnert er sich an das Geschick seines Kindes. Mit der Sünde ist nicht zu spaßen. Wohlgemerkt, das Kind ist sicher selig gestorben. Es ist ja zu Gottes Kind geworden durch die Beschneidung. Aber David muss zeitlebens mit diesem Schmerz leben. Liebe Gemeinde, auch in unserem Leben wird es so manches geben, was uns schmerzhaft an eigenes Versagen erinnert. Wie gehen wir richtig damit um? Wenn es uns wieder einmal zu schaffen macht, wollen wir uns fragen, ob wir jetzt im Einklang mit Gott leben. Wenn wir gesündigt haben, wollen wir umkehren. Denn zu Gottes Herzen steht die Tür immer offen, für jeden, der seine Schuld bereut und Vergebung sucht. Denn das Opfer Jesu hat auch deine und meine Schuld gesühnt. Das Opfer gilt. Und außerdem hat uns Gott ausdrücklich besiegelt, dass sein Erbarmen wirklich für uns da ist. In der heiligen Taufe hat er uns in seinen Gnadenbund aufgenommen. So gewiss wie das Wasser der Taufe uns benetzt hat, gilt auch uns dieses Opfer. Im heiligen Abendmahl erleben wir es immer wieder. Der Herr reicht uns unter Brot und Wein sein Leib und Blut zum Zeichen, dass sein Opfer wirklich uns gilt. und alle Schuld vergeben ist. So führen gerade auch Lasten, die der Herr uns um vergangener Sünde willen auflegt, immer wieder unter das Kreuz Jesu, indem sie uns lehren, allein bei Jesus Zuflucht zu suchen. Und so werden sie uns zur Quelle des Lebens, des Segens. Gott geht Sündern nach, ergreift den Fall auf, deckt die Schuld auf und hebt die Last auf. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.